Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen bei Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers. Hier geht es um Politik, Wirtschaft und die großen Fragen in Baden-Württemberg. Verständlich erklärt und journalistisch eingeordnet. Mein Name ist Raphael Binkowski, ich bin Chefredakteur beim Staatsanzeiger.
Und ich bin Leonie Henes, Volontärin beim Staatsanzeiger, und wir sprechen gemeinsam über das vergangene wie das aktuelle Geschehen in der Landespolitik, über das, was unsere Kollegen aus der Wirtschaft bewegt, und erzählen euch, lieben Zuhörern, was in unserem Land wichtig ist.
Gemeinsam diskutieren wir die Auswirkungen großer Entscheidungen, klären euch über Hintergründe auf und sprechen mit Menschen mit Expertise. Zum heutigen Thema. Leonie, wie bist du eigentlich Journalistin geworden?
Raphael.
Oder warum?
Also noch bin ich ja in meiner Ausbildung, ganz streng genommen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, der Begriff Journalist ist auch gar nicht so geschützt.
Das stimmt.
Bedeckt. Aber dazu kommen wir später, um deine Frage zu beantworten. Ich habe nach einem Job gesucht, bei dem es mir nicht langweilig wird.
Das ist gut.
Bei dem ich nicht von früh bis spät im Büro sitze, immer neue Menschen kennenlernen und mich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss. Und ich glaube, der Journalismus ist dann ein ganz gutes Feld, um sich ein bisschen auszutoben.
Und es hat auch nicht geschadet, dass du eigentlich immer gern schon geschrieben hast, oder? Und auch Spaß am Schreiben hast, oder?
Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Weiß noch gar nicht, über was ich erzählen möchte.
Das stimmt, das war etwas voreilig. Aber ich vermute, ich kenne sie noch nicht. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter.
Na also. Also, du musst dir vorstellen, in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, ich weiß gar nicht mehr, da haben wir dann irgendwann die erste ganz kurze Kurzgeschichte geschrieben. Und meine ging eben um die kleine Katze Fifi.
Auch wie nett.
Gell, finde ich auch. Die hat ihre Familie verloren. Und als sie am Schluss mit ihr wiedervereint wurde, fand meine Lehrerin dieses Ende wahrscheinlich einfach so süß, dass sie mir gesagt hat, ich könnte doch ganz toll schreiben. Und das hat sich total in meinem Kopf festgesetzt, was übrigens auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, was für einen Effekt es haben kann, wenn wir unsere Kinder im richtigen Bereich fördern und loben. Denn dieses Schreiben habe ich nie wieder aufgegeben, weil es mir irgendjemand mal gesagt hat, hey, du kannst das. Meine Lehrerin in der Grundschule und natürlich auch meine Mama, die das gelesen hat. Und seitdem habe ich halt nicht mehr aufgehört.
Super. Das freut uns, weil sonst wärst du nicht hier. Ne? Tatsächlich ist, glaube ich, das, um die Frage vorwegzunehmen, wie wird man Journalist, ne? Oder was muss man können als Journalist? Aus meiner Erfahrung ist Spaß am Schreiben zu haben eine ganz wichtige Voraussetzung, weil man kann aus fast jedem soliden Schreiber einen guten Schreiber machen, aber wenn man sozusagen einfach kein Sprachgefühl hat, das kann man nicht lernen. Also Handwerk kann man ganz viel lernen, wie baue ich einen Artikel auf, wie formuliere ich richtig, aber wenn jemand eben gar keinen Spaß und Freude am Journalismus, am Schreiben hat, dann wird das schwierig. Ne? Und das andere ist der Kontakt zu Menschen, glaube ich. Das ist ganz entscheidend. Wenn man Freude hat, andere Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen, offen ist, mit den beiden Voraussetzungen ist man, glaube ich, ganz gut gefahren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast natürlich auch ein Talent damit. Du kannst sehr gut mit Menschen reden. Deswegen, wie bist du überhaupt Journalist geworden?
Total,
kommst du auf die Schnapsidee?
Total verrückt. Ich wollte nämlich tatsächlich Autor werden. Meine Idee war, Buchautor werden, auf einer Insel leben und davon irgendwie dann sozusagen Lesereisen machen. Ja, so wie man sich das so vorstellt. Ich war so ein Bücherwurm. Ich habe alle Bücher verschlungen wie verrückt. Und mir wurde dann aber relativ schnell klar, das ist echt schwierig, da einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und habe dann gemerkt, Zeitung könnte was sein. Jetzt kommt so ein kleiner Exkurs. Ich habe tatsächlich mit 14 Jahren schon angefangen auf einer echten Schreibmaschine. Ja, ich weiß, andere Zeit, andere Generation.
Das ist fast schon Mittelalter.
Ja, das stimmt. Und da musste man auch richtig mechanisch draufhacken. Das war noch keine, es gab ja dann später noch so Schreibmaschinen, wo man dann sowas reintippen konnte und das schon fast wie am Computer dann schnell gesetzt wurde. Also jeder Tippfehler war ein Tippfehler. Ne?
Ich wollte gerade sagen, da waren keine Fehler erlaubt.
Nein, da gab es zwar so ein Korrekturband, aber das sah alles nicht gut aus, ne? Also, naja, und da habe ich aber Akten wirklich Leitsordner vollgeschrieben und habe mir eine eigene Stadt ausgedacht und eine eigene Zeitung dafür entwickelt. Das habe ich alles noch im Keller stehen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Meine Eltern haben gesagt, oh, der Raphael ist wieder in seiner Welt, ja, und schreibt da seine Zeitung. Und das fand ich spannend. Ich habe dann den Spiegel gelesen und die Zeitung. Und das Erweckungserlebnis war dann aber ein Besuch im Pressehaus in Stuttgart bei den Stuttgarter Nachrichten damals von der Zeitung. Da haben wir die Druckerei angeschaut. Das war alles total faszinierend und auch die Redaktion. Da war ich vielleicht 14, 15 und dann habe ich beschlossen, das ist mein Job, den will ich haben und hier will ich mal hin. Und damit war es eigentlich klar, denn alles andere hat sich gefügt. Ich habe dann mein Abitur gemacht, habe mir ein Studium gewählt nach den Fächern, die mir Spaß gemacht haben. Politik und Geschichte, das Standardstudium für Journalisten. Und habe dann aber ganz früh schon angefangen mit 17, 18 als freier Mitarbeiter für die Lokalzeitung, dem Goibot in Herrenberg zu schreiben. Und ich hatte dann einfach das Glück, dass ich tolle Chefs hatte. Damals Harald Marquardt, der Redaktionsleiter, später mein erster Chef beim Volontariat in Aalen bei der Schwäbischen Post. Die haben immer gesehen, aha, da hat jemand Lust zu schreiben und hat mich dann alles möglich machen lassen. Also das waren dann so zwei Dinge. Aber ich finde, das ist der spannendste Beruf, den man haben kann.
Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Also, wo ich jetzt gerade ein bisschen kritisch geguckt habe, weil du gesagt hast, ja, Standardstudiengänge sind Politik und Geschichte. Gibt es so einen Standardstudiengang für den Journalismus?
Nein, aber also es gibt ganz viele Journalisten, die Politik und Geschichte studiert haben oder Politik und Soziologie oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich so ein bisschen der Klassiker. Wobei, bei mir war schon immer klar, ich will ja in der Richtung Journalismus gehen. Eine akademische Karriere war jetzt nie so angeplant. Dann habe ich eben die Fächer ausgewählt, die meinen Interessen und meinen Neigungen entsprachen. Tatsächlich gibt es das nicht. Es gibt keinen Standardweg in den Journalismus. Es gibt tausend Wege, so wie der Begriff Journalismus, das haben wir ja vorhin angeschnitten, völlig ungeschützt ist. Das darf sich tatsächlich jeder Journalist nennen. Anders ist es bei dem Begriff Redakteur. Ne? Den darf man nur nennen, wenn man ein Volontariat durchlaufen hat und dann eben ausgebildeter Redakteur ist. Aber der Vorteil ist tatsächlich, das ist einer der wenigen Berufe, in die man auf tausend Wege kommen kann. Es gibt theoretisch nicht mal die Voraussetzung eines Hochschulstudiums. Ne? Und ich kenne viele Kollegen, die ohne Studium in den Beruf eingestiegen sind.
Und ich finde gerade, das ist das Interessante, weil ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit war, sag ich mal so frech.
Nicht viel anders als heute.
Bei mir wurde jetzt immer gesagt, such dir ein Studienfach, das du gerne machst, wofür du dich interessierst, werde da zum Experten und werde dann dort quasi zum journalistischen Experten irgendwo. Und ich habe das dann genauso gemacht. Ich habe Rhetorik studiert, weil ich das einfach spannend fand, weil ich dachte, das hilft mir in meinem Schreiben. Und habe dann eben noch Rechtswissenschaften studiert und dachte immer, ja komm, es wird bestimmt was. Journalismus und Recht klingt ja eigentlich nach einer guten Kombi, Gerichtsreportagen und Co. Warum nicht? Aber ich weiß nicht, war das schon immer so?
Ja, weißt du, was total lustig ist? Mein allererster Chef, der gar nicht so mein richtiger Chef war, weil ich nur freier Mitarbeiter war, der sagte mir, studier doch bitte Jura. Und ich so, bitte was? Weil er gesagt, ja, wenn du Jura studiert hast und dann Journalist bist, es gibt's ganz selten diese Kombination, dann bist du immer der alte Experte für Jura in deiner Redaktion, kennst dich rechtlich aus. Das kennen nämlich die meisten Journalisten nicht. Ich war dann nicht so fleißig wie du und habe dann gedacht, oh, ich studiere jetzt nicht Jura, um dann nicht Jurist zu werden. Das habe ich dann meiner Frau überlassen. Tatsächlich, habe mich dann für den vermeintlich leichteren Weg entschieden, die Fächer zu machen, die mir gefallen. Aber tatsächlich ist das natürlich probat. Wer Jura oder Wirtschaft oder BWL, VWL studiert hat, ist natürlich in der Branche eher ein Exot und besetzt Themen, die unheimlich wichtig sind, ne? Von daher war es, glaube ich, eine ganz clevere Entscheidung, Richtung Jura was zu machen. Aber ich sag mal immer, man fährt am besten damit, das Fach zu wählen und auch sich für ein Fachgebiet zu sein, für den man brennt, ja, wo man Spaß hat. Weil wenn man was mit Spaß und Freude macht, das gilt, glaube ich, für alle Berufe, dann macht man ihn auch besonders gut.
Ich weiß nicht, wie das vorab bei dir war, aber wenn ich dann so überlegt habe, ach ja, Journalismus, total cooler Job. Wie hast du dir da früher den Alltag vorgestellt und wie ist er heute für dich?
Naja, der war ja auch noch ganz anders, als ich begonnen habe. 2004 habe ich Volontariat gemacht, da war das mit dem Internet noch nicht so arg verbreitet. Ne? Das war noch sehr printlastig. Also man hat wirklich, vor allem war die Printausgabe ganz im Fokus, man auch von der Produktionszyklen. Online kam dann sehr viel später. Da haben wir dann langsam angefangen, die Homepage zu bespielen, aber das war noch ein völlig anderer Workflow. Also auch viel langsamer teilweise. Man hat sehr viel stärker auf alles geschaut, wie sich dann die Printausgabe, also alles, was auf den Prozess ausgerichtet war. Und naja, wie stellt man sich das vor? Wahrscheinlich so wie in Filmen, irgendwie News-Time oder diese ganzen großen Filme, wo Journalisten sind. Naja, ist natürlich auch viel Klischee dabei. Wobei
fast wie ein Privatdetektiv, so habe ich es mir immer vorgestellt.
Ach so, ja.
Also dieser ganze investigative Journalismus, da habe ich immer gedacht, boah, das ist ja fast schon gefährlich, dieser Job. Aber ich glaube, du hast da schon die eine oder andere gefährliche Erfahrung gemacht.
Naja, gefährlich, aber es war zumindest eine sehr spannende Sache. Du spielst auf das an, was ich vor etwa 10 Jahren gemacht habe. Da habe ich über eine türkische Rockergang, die Osmanen Germania, berichtet. Und das war schon relativ spannend, weil da am Ende ein großer Prozess in Stuttgart-Stammheim war, in dem Saal, in dem auch immer die ganzen Hochrisikoprozesse stattfinden, ganz früher mal die RAF-Terroristen dort angeklagt waren. Und da saßen dann die 8 führenden Vertreter dieser Bande sozusagen auf den Anklagebänken, und ich habe darüber berichtet täglich, ne, und davor auch mit diesen Personen gesprochen. Da waren schon Situationen dabei, wo man sich überlegt, wie nah willst du sowas an dich ranlassen und wo musst du dich auch selber schützen. Es war zum Glück nicht wirklich gefährlich, aber das ist das war eine spannende Geschichte, weil man sich da sozusagen in ein Milieu reinbegeben hat und mit Personen gesprochen, mit denen man sonst nicht sprechen würde.
Ich glaube, du wurdest sogar dafür ausgezeichnet, wenn ich mich richtig
erinnere. Das stimmt, ja. Dafür
also so ganz ungefährlich kann es nicht gewesen sein.
Das stimmt, wobei, also es gab den Konrad-Adenauer-Preis dafür. Tatsächlich gab es so ein, zwei Situationen, wo die dann versucht haben, mich privat zu kontaktieren. Ja, und das ist halt, in solchen Kreisen ist die Begriff, ich komme vorbei, und mit 200 Leuten ist einfach so ein gängiger Slang. Und da überlegst du schon, was machst du dann. Ne? Deswegen war es tatsächlich an der Stelle gut, dass dieser Prozess abgeschlossen ist und die Gruppierung auch dann nicht mehr existiert hat. Und das Thema für mich dann auch durch war. Aber das ist natürlich nicht unwichtig, ne? Weil ein guter Journalist begibt sich, muss sich nicht in die Gefahr begeben, aber muss natürlich versuchen, ein Thema zu durchdringen und sich auch investigativ zu betätigen. Nicht immer wie ein Detektiv, ja. Manchmal, gibt es natürlich auch. Es gibt ja ganz großartige preisgekrönte Reportagen, wo sich jemand die rechtsradikale Szene eingeschleust hat und dann über Neonazi-Konzerte berichtet hat und Gefahr seines Lebens seinen Namen ablegen musste. Das sind natürlich Sternstunden, ne? Aber es gibt im Alltag ganz viele Situationen. Alle meine ersten Geschichten waren, als ich bei der Schwäbischen Post in Aalen angestellt war, da gab es einen Skandal bei den Stadtwerken, dass der Geschäftsführer sich nicht so ganz richtig benommen hat. Und das hatte ich ausgebuddelt, und das hat auch Spaß gemacht. Ja. Also es muss nicht immer gefährlich sein.
Ja, das stimmt. Ich glaube, auch hier beim Staatsanzeiger haben wir nicht ganz so die gefährliche Arbeit. Eine sehr spannende Arbeit, aber gefährlich bestimmt nicht.
Zum Glück, ja. Die Menschen, mit denen wir sprechen, sind Politiker, Bauunternehmer oder Kommunalpolitiker. Die sind selten gewalttätig, zum Glück. Aber ich glaube, das Wichtige ist, und vielleicht kann ich noch eine weitere Geschichte erzählen. Meine zweite größere Geschichte war damals in Weissach im Kreis Böblingen, eine Gemeinde, die sehr stark von Porsche abhängig war. Es war die reichste Gemeinde Deutschlands. Es gab dieses eine Jahr, wo Wendelin Wiedeking VW übernehmen wollte, die VW-Aktie plötzlich in schwindelerregende Höhen gestiegen ist. Da hatten die, glaube ich, in einem Jahr 500 Millionen Gewerbesteuereinnahmen. Und die haben das Geld dann aber versucht, im Dorf zu halten und bei Bauaufträgen ein bisschen gemogelt, ne, und versucht, das alles in den heimischen Handwerkern zu vergeben. Und das war jetzt eine lokale Geschichte. Und da habe ich auch über 2 Jahre recherchiert, Unterlagen, die das bewiesen haben, dass da tatsächlich Aufträge so vergeben wurden, dass da Aufträge, das kommt jetzt wieder in die Outtakes, ja, genau.
Okay. Rieke, für deinen Kontext, ich habe ihm gerade symbolisiert, dass er seine Finger von meinem Block wegnehmen soll.
Das war auch sehr sinnvoll. Also, da hatte ich herausgefunden, dass tatsächlich Bauaufträge falsch vergeben wurden an Bekannte. Und das war dann auch schwierig im lokalen Kontext, wo man sich begegnet, wo man dem Bürgermeister auf der Straße begegnet, wo man auch vielleicht Abhängigkeiten hat, was Anzeigenkunden angeht, sowas zu berichten. Das ist dann eine ganz andere Schwierigkeit. Und da war es toll, dass die Zeitung damals gesagt hat, du deckst es auf, wir stehen hinter dir, auch wenn da jemand Anzeigen storniert, das halten wir durch. Und dadurch haben wir dann eine spannende Sache aufgedeckt, die das ganze Dorf betroffen hat. und die dann auch geführt hat, dass die Bürgermeisterin nicht wiedergewählt wurde, unter anderem.
Das war damals noch bei der Lokalzeitung, richtig?
Genau, das war die Leonberger Kreiszeitung, meine zweite Station, bevor ich dann zur Stuttgarter Zeitung gekommen bin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Verlage genügend Ressourcen bereitstellen, aber auch das Rückgrat haben, Journalisten zu verteidigen. Oder da ging es ja dann auch um rechtliche Fragen. Ne? Da braucht man natürlich auch rechtlichen Beistand, weil die Gegenseite dann gerne auch mit dem Anwalt kommt, dass man den Freiraum hat, solche Geschichten zu machen. Weil ich glaube, das ist ja das, was der Abonnent auch zu schätzen weiß, ne? Dass man wirklich auch die Kontrollfunktion wahrnimmt, die man als Journalist hat und Geschichten aufschreibt, die sonst kein anderer zu schreiben kann.
Ich glaube, das macht ja auch ein Stück weit guten Journalismus aus, Qualitätsjournalismus aus, weil wir natürlich nicht einfach sagen, okay, wir schreiben nur das, was jeder hören möchte.
Absolut. Und ich habe mal eine Frage an dich, Leonie. Du kommst ja aus einer ganz anderen Generation, wo die gedruckte Zeitung gar nicht mehr so die Rolle spielt, wo man sich stärker über Social Media, über Websites informiert. Wie würdest du das denn einschätzen? Wie willst du denn informiert werden oder Leute in deinem Alter, was erwarten die und was ist denn die richtige Ansprache? Weil die Frage stellen wir uns ja seit vielen Jahren in der Branche.
Also zunächst mal würde ich sagen, die richtige Ansprache existiert nicht.
Gut.
Das ist extremst individuell. Ich gehöre zu den Menschen, ich kann noch nicht mal mir ein Kindle oder ein E-Book-Reader hier besorgen, weil ich das nicht aushalte, weil ich Papier zwischen den Fingern brauche.
Okay.
Ich weiß aber, das sieht nicht jeder so. Ich kenne viele, denen es genauso geht, aber bei weitem weniger als die, wo dieses Digitale mittlerweile bevorzugt, weil es halt leichter ist. Du steckst es leichter in die Tasche, du hast es überall dabei. Natürlich kannst du auch, bleiben wir beim Beispiel Bücher, wenn du beim Arzt im Wartezimmer sitzt und was vergessen hast, dann lädst du dir einfach kurz was runter und fängst an zu lesen. Und das funktioniert natürlich mit Zeitungen genauso. Das funktioniert mit Journalismus genauso. Und natürlich sind auch andere Medienformen manchmal zugänglicher. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram oder TikTok öffne, wir reden jetzt mal von sozialen Medien,
ja,
dann kriege ich das alles wunderbar aufbereitet. Irgendeine Person erzählt mir das noch. Ich kriege sowohl eine visuelle Ansprache, ich kriege aber auch was auf die Ohren. Mhm. Und dadurch fällt es mir auch leichter, die Dinge manchmal nachzuvollziehen, weil das eben im Video nochmal ganz anders dargestellt werden kann, als eben bei so einem reinen Printtext. Ich glaube, auch deswegen verlieren teilweise die Digitalplattformen oder die Websites von Zeitungen immer mehr, weil es natürlich leichter ist, sprachlich etwas zu, also wirklich verbal was zu erklären, oder eben zur Unterstützung noch irgendwelche Videoeffekte zu nutzen. Das bedeutet, ich glaube, die meisten meiner Generation sind natürlich für sowas, ich will jetzt nicht sagen anfälliger, aber doch irgendwie anfällig. Hm. Und ich glaube, das ist auch die ganz große Gefahr mit Fake News, weil solchen Sachen, du informierst dich halt leichter, aber halt auch viel häufiger falsch.
Mhm. Aber halten wir mal fest, also mit einer gedruckten Tageszeitung braucht man jetzt sozusagen bei euch 25-Jährigen nicht mehr um die Ecke kommen, ne? Hätte ich gesagt.
Nein.
Das ist nichts, was funktioniert. Funktioniert aber ehrlich gesagt auch bei den U40-Leuten nicht mehr, ne?
Aber das weißt du, womit das auch zusammenhängt?
Ja.
Ein ganz großer Punkt ist, ich zahle doch keine 3,40 Euro für so ein Printpapier, das nachher dann nur rumliegt und das ich dann wieder in die Recyclingtonne schmeiße.
Okay.
Allein hier fängt schon an, dass ich sage, okay, ich kriege eigentlich fast jeden Inhalt, der mich interessiert, auch online irgendwie aufbereitet. In sozialen Medien komplett kostenlos, ohne Digital-Abo trotzdem noch oft genug auf irgendwelchen Websites. Weil wenn es jetzt die Tageszeitung nicht hat, die Lokalzeitung, dann gehe ich halt zum nächsten Blatt. Und manchmal bei den einen kriege ich dann vielleicht in den ersten drei Sätzen schon das raus, was mich eigentlich interessiert. Da muss ich dann noch nicht mal das Abo haben. Das bedeutet übersetzt, ich habe einfach keinen Grund mehr, 3 Euro für ein Blatt rauszuwerfen, bei der Lokalzeitung sogar täglich 3 Euro rauszuwerfen, bis nachher dann sowieso im Altpapier landet. Hm. Nein, das ist für mich ein ganz großer Grund.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Erstens bietet die Qualität die Zeitung noch, dass man wirklich bereit ist, dafür Geld auszugeben. Dann ist es eine Frage der Darreichungsform. Na, wahrscheinlich auch das E-Paper nichts, was für euch jüngere Leute interessant ist. Das ist, glaube ich, eher ein Ersatz für klassische Zeitungsleser. Das heißt, es braucht eine andere Ansprache und es muss anders kuratiert werden, ne, auf der Website oder vielleicht eben in Social Media. Trotzdem ist ja der Sprung, dann ein Abo abzuschließen, ein sehr hoher. Ne? Was würdest du denn sagen, was muss denn eine Website bieten, damit du sagst, okay, da bin ich bereit, ein Abo abzuschließen?
Ich würde sagen, exklusive Inhalte, die ich wirklich sonst nirgends bekomme. und die mich auch dauerhaft interessieren. Also ich werde bei keiner Zeitung ein Abo abschließen, wo ich sage, ach ja, der eine Artikel interessiert mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Zeitung ein Abo abschließe, wo ich weiß, okay, die Themen, die sie bearbeiten, die interessieren mich regelmäßig, immer wieder. Jede Woche kann ich mindestens 1-2 Artikel lesen, wo ich sage, ja, das bringt mich weiter, da lerne ich was Neues. Und die sind dann eben so gut und fundiert recherchiert, dass ich sage, ja, das kriege ich sonst nirgends. Und es sind dann eben keine Agenturmeldungen, die ich auf 50 anderen Medienseiten finde, sondern das sind dann zum Beispiel Interviews, die eigens geführt werden, eigens aufgearbeitet werden und die ich sonst nirgends finde, weil diese Frage, die in diesem Interview gestellt wurde, nirgendwo anders zu finden ist. Das persönlich würde mich überzeugen.
Ich glaube, damit sind wir beim Kern des Themas. Ne? Die Frage, wie können Medien überleben, wie können Zeitungen überleben oder welche Form von Journalismus. Als ich angefangen habe vor, ich will gar nicht ausrechnen, wie viele Jahre das waren, 22 Jahren, da wurde mir schon gesagt, pass mal auf, das mit der Printzeitung, das wird nicht ewig gehen. Ne? Weil damals gab es schon 2-3% pro Jahr Printleserverlust. Inzwischen ist das ja dramatisch geworden. Klammer auf, beim Staatsanzeiger zum Glück nicht. Wir sind sehr stabil in unserer Nische, wo wir Führungskräfte ansprechen. Aber für die Tageszeitung ist das wirklich dramatisch. Naja, und dann kann man sich ja auch die Frage stellen, die habe ich mir damals auch gestellt, macht es denn Sinn, in eine Branche zu gehen, die jedes Jahr um 4% schrumpft? Aber ich glaube, und davon bin ich heute wie damals überzeugt, es wird immer Menschen geben, die Geschichten erzählen und Nachrichten exklusiv recherchieren und sie so aufschreiben, wie sie es nirgendwo anders haben. Und ich glaube, das kann der Weg sein, wie auch Tageszeitungen wieder einen Teil ihrer Basis behalten. Sicherlich werden die goldenen Zeiten aus den 70er Jahren, wo eine Tageszeitung ein Goldesel ist, der jeden Tag Dukaten quasi ausgeschieden hat, das gibt's nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass man mit gutem Qualitätsjournalismus auch Geld verdienen kann. Die Frage ist nur, wie viel Redaktion kann ich mir davon noch leisten? Aber wir sehen ja zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung, beim Spiegel oder auch bei der New York Times, ja, das sind die ganz großen Flaggschiffe, wo es gelingt. Jetzt sagt jeder, ja klar, nicht jedes die New York Times, das stimmt, ja, das ist nicht so. Nicht jeder hat sozusagen Geld und so viel Renommee, um so viele Journalisten zu beschäftigen. Aber ich glaube, für gut gemachten Regionaljournalismus, der eben die wichtigen Geschichten aus der Region, aus der Stadt so erzählt, wie es kein anderer machen kann, mit guten Geschichten, dafür ist auch eine Basis vorhanden. Und das muss der Weg sein. Ich glaube, es geht nur über Qualität, nicht über Masse, nicht über den Versuch, immer mit für einen immer teuren Preis, immer eine immer seichtere Zeitung zu produzieren, sondern wirklich in die Tiefe gehend. Und dafür gibt es auch eine Basis. Ich will mal ein Beispiel anführen. Wir erinnern uns alle noch an die Corona-Pandemie 2020. Und plötzlich waren die klassischen Medien wieder gefragt. Plötzlich war die Frage, da ging es ja nicht um irgendwelche Katzenvideos oder irgendwelche Boulevardgeschichten, sondern um die Frage, kann ich denn morgen noch aus dem Haus gehen? Ne? Wie ist die neueste Corona-Verordnung? Wie sind die Regeln fürs Maskentragen? Und ich erinnere mich gut an die Zeit, damals war ich im Newsroom der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Da kam dann abends um 11 Uhr eine neue Corona-Verordnung raus, die ab nächsten Morgen galt. Und wir mussten dann in aller Eile mit dem Sozialministerium sprechen, Mensch, was gilt denn nun? Und das am nächsten Tag in der Zeitung haben. Und da wurde uns die Zeitung wirklich aus der Hand gerissen. Ja, da waren auch plötzlich wir klassischen Medien wieder glaubwürdig. Und die ganzen Portale im Internet, die YouTuber, die sonst meinen, sie hätten die Wahrheit gepachtet, die waren gar nicht gefragt. Ne? Und ich glaube, das ist die große Chance, ne, bei den wirklich wichtigen Themen mit seriösen, gut informierten Geschichten an den Tag zu gehen. Dafür gibt es einen Markt und da bin ich überzeugt von, völlig egal, welches Medium, ob das jetzt am Ende über irgendwelche Social Media ausgespielt wird oder über ein ganz neues Medium, das wir heute noch nicht kennen, das wird funktionieren.
Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist die eine Sache, aber ich muss jetzt auch und aller Härte mal was loswerden.
Aber gerne.
Das wird dir vielleicht nicht gefallen.
Kann nicht sein.
Aber ich glaube, und da haben wir als Staatsanzeiger, glaube ich, noch ganz gute Chancen, da davon zu kommen, dass das, was in der Nische produziert wird, länger überleben wird, als das, was auf Masse produziert wird. Weil gerade in Lokalzeitungen, verstehe mich nicht falsch, wenn meine Mutter die Lokalzeitung rumlegt, dann schlage ich die trotzdem gerne auf und blätter mal durch. Aber mich interessiert keine Vereinsarbeit, mich interessiert nicht, was da irgendjemand in meinem Fall aus dem Landkreis Göppingen wieder Neues gemacht hat. Das ist mir total egal. Also wirklich. Was mich aber interessiert, sind dann eben bestimmte Nischenthemen. Und ich glaube, da haben wir noch großes Glück, weil jeder, der sich für Politik oder Wirtschaft interessiert, der liest den Staatsanzeiger. So, wenn ich mich auch für bestimmte Themen interessiere, ich weiß zum Beispiel, mein Vater hat ein Abo bei Flugzeug Klassik und so weiter. So Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist super interessant für ihn. Und ich glaube, solche Magazine halten sich viel, viel länger, weil die Kunden nicht so oft abspringen. Weil ich interessiere mich ja, jeder hat Interessengebiete. Und jeder möchte sich in seinen Interessengebieten weiterentwickeln. So, das bedeutet, ich schaue mir entsprechende Magazine an, ich schaue entsprechende Fernsehsendungen, Serien, was auch immer, Filme. Ich meine, das ist gar keine Frage. Aber was auf Masse produziert wird, dafür muss ich mich nicht zwangsläufig interessieren. Also ich weiß nicht, ob sich das vielleicht nochmal ändert. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, was höchstwahrscheinlich mit 70 plus sein wird.
Irgend sowas, ja.
Ja, und wenn ich dann nicht so viel zu tun habe, dann lese ich das vielleicht auch wieder gerne. Aber im Moment, dann nehme ich meine Zeit doch lieber und investiere sie in etwas, das mich interessiert.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Die Nische, also sozusagen das klare Profil, ist entscheidend. Ne? Also habe ich als Zeitung, als Medium ein klares Profil und spreche die Zielgruppe, die ich habe, aber auch wirklich gut an. Und ich glaube, ohne jetzt sozusagen meinen Kollegen zu nahe zu treten, ich habe auch nicht das Patentrezept für Tageszeitung. Ich war ja auch über 20 Jahre lang bei Tageszeitung und weiß, wie schwierig das ist. Aber die Kernbedürfnisse der Leser zu erfüllen, das heißt, die Themen, die für meine Kernleserschaft wichtig sind, Wirtschaft, was passiert in der Politik, was passiert in der Gesellschaft, das gut erzählt, ohne zu sehr ins Boulevardeske abzudriften. Ich glaube, das ist die Kompetenz, die man bespielen muss. Und manche Tageszeitungen haben die verloren, haben versucht, mit Masse, mit vielen Klicks, mit irgendwie aufreißerischen Geschichten da zu glänzen. Aber das können die anderen im Zweifel besser und zwar kostenlos. Und ich glaube, da muss man wieder hin zurück. Und tatsächlich ist unser Konzept beim Staatsanzeiger, kleiner Werbeblock, wirklich die Menschen im Blick zu behalten, die sich Politik für Politik, Geschichte, für Kommunalpolitik und für wirtschaftliche Themen interessieren und denen eben ein gutes Angebot zu machen, was genau für ihre Zielgruppe passend ist. Und das führt zumindest dazu, dass wir keine Leser verlieren und vielleicht auf Sicht sogar Leser gewinnen können, ne? Weil die Nische relativ stabil ist. Für eine Massenzeitung ist es sicher ungleich schwieriger, ne, weil sie natürlich eine Tageszeitung, eine Lokalzeitung war immer ein Medium, das alle erreicht hat. Aber das ist eben nicht mehr so. Ne? Wobei ich glaube, dass in lokalen News schon auch eine Chance steht, weil das tatsächlich nicht in der Tagesschau kommt. Aber man muss es eben gut aufbereiten. Das ist vielleicht die Frage. Und vielleicht auch anders aufbereiten als einen großen Vierspalter über die Haushaltssatzung.
Aber jetzt nochmal zu einem anderen Thema, ja, das du ja auch schon angesprochen hast, die Glaubwürdigkeit. Politisch gefragt, muss der Journalismus die Vertrauensfrage stellen?
Ja, der Punkt ist, die Bürger stellen die Vertrauensfrage und zwar wie noch nie. Ne? Es gibt ja einen Teil der Bürgerschaft, die überhaupt kein Vertrauen mehr in klassische Medien haben. Die sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist von der Regierung gesteuert und die Medien sind Teil eines Kartells. Ja? Das wird tatsächlich in bestimmten Kreisen so diskutiert. Ist natürlich, wenn man sich in unserer Branche ein bisschen auskennt, ziemlicher Unsinn. Aber tatsächlich müssen wir diese Frage glaubwürdig beantworten. Ich werde ja oft gefragt, sind nicht alle Journalisten grün-links? Ja? Und wenn man das mal so über den Zeitlauf der Redaktionen sieht, die ich beobachtet habe oder die ich selbst erlebt habe, würde ich sagen, die allermeisten Journalisten sind jetzt erstmal eher unpolitisch und gar nicht parteipolitisch festgelegt. Ja? Sicherlich gibt es so Teil von Menschen, die jetzt Politik-Soziologie studiert haben, die jetzt tendenziell nicht konservativ sind. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die allerwenigsten haben eine parteipolitische Präferenz. Und alle beherrschen ihr Handwerk. Also zumindest wie in jedem Handwerk gibt es vielleicht 1-2%, die es nicht können. Und das Handwerk heißt erstmal objektiv Fakten recherchieren, so aufschreiben und Meinung und Kommentar trennen. Und ich glaube, das machen wirklich fast alle Kollegen sehr gut. Natürlich gibt es immer mal Artikel, die nicht so gelungen sind oder Sendungen, die nicht so gelungen sind. Denn dazu muss man dann auch stehen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, wenn man ehrlich ist, oft noch das einzig neutrale Instanz, weil da tatsächlich ja von allen Parteien auch Vertreter drin sitzt und das einigermaßen neutral berichtet wird. Aber trotzdem müssen wir die Frage beantworten, seid ihr denn noch glaubwürdig?
Und ich würde sagen, im Prinzip, dann kannst du jedem Menschen stellen, weil jeder Mensch ist individuell. Und so wie bei einem Arzt menschliches Versagen vorkommen kann, wir können ihm keinen Vorwurf machen, so kann sich ein Journalist vielleicht auch mal ein bisschen zu meinungsorientiert äußern. Die Frage ist, beherrscht er im Großen und Ganzen sein Handwerk? Und so wie du sagst, ich glaube, die meisten können das. Da können wir eigentlich schon überleiten zu einem ganz interessanten Thema, nämlich wie berichtet man denn richtig über ganz bestimmte Themen, kritische Themen, weil... Also wir haben schon sowohl über die wunderbaren Facebook-Kommentare mal an den Kopf geworfen bekommen. Wir seien doch der Grünanzeiger. Wir haben aber auch schon gehört, wir seien total AfD-nah.
Oder der Schwarzfunk. Früher war das schwarze U-Boot, ja, genau.
So, was sind wir denn jetzt?
Naja, der Punkt ist eigentlich, wenn das alle Seiten behaupten, dann hat man als Journalist meistens alles richtig gemacht. Ja? Wenn man sozusagen immer von allen Seiten gesagt wird, ihr seid nicht auf unserer Seite, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Kriterium. Würde ich auch sagen.
Ja,
das ist immer, es antwortet auch gut auf Facebook oder auf Instagram, wenn man das als Kommentar bekommt, dann sage ich immer, naja, guck mal, die anderen schimpfen genauso über uns. Und das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, und das ist einer meiner ersten Grundsätze als Journalist, es gibt zwei Möglichkeiten, sich gegen Instrumentalisierung zu wehren, weil natürlich werden wir Journalisten täglich versucht zu instrumentalisieren. Jeder, der mit uns spricht, macht das nicht, weil wir so freundliche Gesichter haben und so nette Menschen sind, sondern weil sie natürlich wissen, aha, hier kann ich eine Botschaft transportieren, ne? Und in der Landespolitik sprechen wir ganz oft mit Politikern in Hintergrundgesprächen, die sind vertraulich, aber natürlich werden da auch versucht, Narrative zu erzählen, die Geschichten in ihrem Sinne zu lenken und Fakten zu setzen. Es gibt nur einen Weg, das zu verhindern, indem man sich mit möglichst allen Seiten immer zusammensetzt und von allen sich die Geschichte erzählen lässt. Und dann hat man irgendwie so ein Bild, das in der Mitte einigermaßen gerade ist.
Ich würde ja auch sagen, es ist nichts falsch daran, irgendwo das Sprachrohr für die Politik zu sein oder für andere Themen. Weil ich meine, irgendwie müssen die Menschen ja auch in Informationen kommen. Das ist ja nicht falsch. Aber man sollte eben einfach neutral berichten. Man sollte das nicht von vornherein framen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was wir oft vergessen in dieser Debatte, es gibt ja spezifisch ausgewiesene Meinungsbeiträge. Mhm. Und in denen kann man sich als Journalist dann immer noch sehr, sehr gut auslassen. Und das mache ich persönlich zum Beispiel auch sehr gerne. Ich liebe es, Meinungsbeiträge zu schreiben, weil ich da einfach mal dieses Neutrale beiseite legen kann, was mir im Normalfall unglaublich wichtig ist und was ich immer versuche zu behalten, weil ich möchte nicht, dass man mir irgendeine Partei nahelegen kann. Beziehungsweise, ich würde auch selber behaupten, ich kann mich zu keiner Partei 100%, ich könnte mich keiner Partei zu 100% verschreiben. Mhm. So. Weil ich aber nicht möchte, dass ich in irgendeiner Form parteinah wahrgenommen werde, sind wirklich diese Meinungsbeiträge die einzigen Texte, wo man raushört, oder wo ich zumindest versuche, dass man es nur dort raushört, was ich tatsächlich denke.
Genau. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze, ja. Der Artikel, der Bericht muss neutral sein. Also mit allen gesprochen haben, möglichst viele Aspekte berücksichtigen und dann ein Bild haben, das recht objektiv ist. Es gibt keine absolute Objektivität. Erstens sind wir Menschen. Ne? Zweitens hat jeder natürlich seine Prägungen, hat seine Sichtweisen. Der eine sieht eher aus dem Blickwinkel. Das heißt, es wird nie eine hundertprozentige Objektivität geben. Aber es gibt Handwerk, das lernen Menschen im Volontariat. Das hast du gelernt, das habe ich gelernt. Und die sind einfach Werkzeuge, mit denen wir merken, der Text ist einigermaßen neutral aufgeschrieben. So, und dann kommt die Kommentierung. Da ist natürlich am schönsten, wenn man in der Redaktion Pluralismus hat, wenn man einen eher konservativ denken, einen linksliberal denkenden hat. Und meine Idee beim Kommentieren ist schon auch, jetzt nicht nur Meinung rauszuhauen, nach dem Motto, ich stelle mich jetzt ganz einseitig auf eine Seite, sondern eine Abwägung zu treffen. Das sind die Argumente von Seite 1 und die Argumente von Seite 2. Und in meiner Einschätzung als Beobachter ist diese Seite eher im Recht. Aber das ist, glaube ich, meine Form von Kommentierung. Aber da ist man natürlich sehr frei. Da kann man natürlich auch mal sagen, ich mache einen Kommentar, wo ich jetzt einfach eine Meinung vertrete. Es gibt auch ein Pro und Contra. Wenn man merkt, in der Redaktion ist man total unterschiedlicher Ansichten, dann ist es vielleicht auch eine Gesellschaft so und da schreiben wir ein Pro und ein Contra. Und da kann man, bei dieser Form kann man nur wirklich richtig vom Leder ziehen, weil da die Gegenseite auch am Blatt steht.
Ich muss sagen, was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist Argumente heranziehen und die dann widerlegen. Das ist auch etwas, das mache ich extrem gerne, weil ich einfach finde, dadurch kann man auch was Neues lernen. Ich kann eine Perspektive an die Leute bringen, über die sie vielleicht vorher gar nicht nachgedacht haben.
Absolut.
Das ist extrem wichtig.
Das ist ganz wichtig und eins dürfen wir nicht vergessen. Es gilt auf lokaler Ebene wie auf Bundesebene oder Landesebene. Ohne Journalisten gäbe es überhaupt keine Kontrolle. Ne? Also egal, ob über eine Gemeinderatssitzung berichtet wird, in der was Kritisches entschieden wird, oder über eine Landtagssitzung oder über eine Regierungsbildung oder in Berlin über die ganz große Politik. Journalisten sind die Möglichkeit für die Bürger, überall dabei zu sein. Ja, weil Bürger können nicht in jede Bundestagssitzung gehen. Die können sich nicht auf jede Sitzung oder auf jede Pressekonferenz reinsetzen. Das heißt, wir haben da eine ganz wichtige Funktion, einfach indem wir da sind und berichten und Dinge auch von verschiedenen Seiten beleuchten. Und das wird, glaube ich, oft vergessen, ja, wie wichtig diese Funktion ist. Da ist die vierte Gewalt, die wir, wie wir auch genannt werden, vielleicht schon zu viel des Guten, aber das ist ganz entscheidend. Und wir merken das bei Bürgermeistern, die sagen, wenn keine Lokalzeitung mehr vor Ort ist, wenn nicht mehr regelmäßig berichtet wird, wird Politik schwieriger für sie, weil sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, mit einem informierten Bürgertum zu sprechen. Das hat dann vielleicht auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter, das ja ein X heißt, irgendwas aufgeschnappt, aber ein informiertes Publikum habe ich nicht mehr. Und das merken wir, glaube ich, schon an ganz vielen Stellen.
Das heißt, wir sind uns eigentlich einig, ganz unparteiisch natürlich, Journalismus ist wichtig.
Absolut.
Aber wie sieht denn die Zukunft des Journalismus aus? Denn ich persönlich stecke jetzt noch so in der Ausbildung, habe noch so gute, ja, fast 60 Berufsjahre vor mir.
60 Berufsjahre?
Ja.
Bisschen optimistisch, aber ja, wer weiß, wie lange die Rente noch geht.
40. Hab noch so gute 40 Berufsjahre
Demografie, vor mir. Demografie, wer weiß, ne?
Ich hatte im Mathe-Abitur 3 Punkte.
Ja, das ist doch gut.
So, also mal zu meiner Verteidigung. Ich kann gut mit Texten, mit Buchstaben, mit Zahlen nicht.
Nein, das wird schon noch.
Ich glaube, das ging dir nicht anders.
Absolut, ja. Das habe ich mit der Zeit erst lernen müssen, ne? tatsächlich ja, ne? Genau. Also deine Frage war nochmal.
Meine Frage war, schön, dass du nachfragst.
Genau, wir sind abgeschweift.
Nein, meine Frage war, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich durch die künstliche Intelligenz ersetzt werde? Oder kann ich meine 40 Berufsjahre noch irgendwie absitzen?
Ja, es ist schwer zu sagen, was in 40 Jahren ist, aber ich glaube, die nähere Zukunft können wir ganz gut überblicken. Tatsächlich ist KI ja schon überall da. Ne? Also wir in der Redaktion, wir haben Korrekturlesen per KI, wir haben unseren Facebook-Fritze, der unsere Kommentare postet auf Facebook. KI ist überall und ich glaube, KI war schon auch viel länger da, als wir es wissen, weil das, was wir auf dem Handy machen, auch Google war letztlich nur KI, es ist nur besser geworden. Ne? In einem, auf einem anderen Level. Du willst was sagen, Leonie?
Ich wollte nur sagen, Siri. War Siri, doch auch genau. Schon immer KI.
Richtig, genau.
Aber das haben wir überhaupt nicht schon mal nachgedacht. Ich weiß, damit habe ich schon als Kind rumgespielt. Hey Siri, du bist hässlich. Und dann hat Siri gesagt, guck mal in den Spiegel. Aber
das war noch nicht so gut. Der Punkt ist nur, es ist jetzt technisch so besser geworden, dass die KI einfach viel menschlicher wirkt, der an viele Sachen machen kann. Ich glaube, KI kann uns hat auch für unseren Beruf eine unfassbare Chance, ja. Ganz alles, was standardisiert ist. Ich kann mir jetzt ein Gutachten und Rechtsguthaben über 70 Seiten innerhalb von 5 Sekunden zusammenfassen lassen. Großartig, ja. Ich kann, wenn ich recherchieren will, frage ich die KI, Mensch, zähl mir doch mal die 5 wichtigen Claims auf der Debatte über Sozialpolitik, die gerade tätig sind. Und ich kriege das innerhalb von Sekunden, ne? Alles, was
KI ist eine Assistenz für uns.
Ich würde es so sagen, ja, weil tatsächlich, und das ist der entscheidende Punkt, die KI kann wunderbar Texte zusammenfassen, die jemand anders aufgeschrieben hat. Die kann ganz schnell Sachen standardisiert herrichten. Die kann uns Korrektur lesen. Die können viele Sachen, die kann vielleicht sogar übersetzen. Aber eins kann die KI natürlich nicht, sich was wirklich Eigenes ausdenken. Das kann sie nicht, weil KI ist ja nichts anderes, als vorhandene Daten neu zu kuratieren. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich die KI uns, glaube ich, als Superassistenz, vielleicht wird sie irgendwann sogar einfache Texte für uns schreiben können, das kann sie teilweise heute schon. Aber was sie nicht kann, ist sich mit einem Menschen zusammensetzen, mit diesem Menschen einen Dialog führen, echte Emotionen empfinden, die Reaktion des Menschen einfangen und daraus eine authentische Geschichte schreiben, eine Reportage, was vor Ort wirklich passiert ist. Und das wird der Mensch sein, der das immer machen muss, aber er hat ganz viele Helferlein rundherum, die ihm ganz viel Routinearbeiten abnehmen und vielleicht sogar manche kreative Arbeiten. Und im besten Fall haben wir dann mehr Zeit, uns auf das zu konzentrieren, was unseren Beruf wirklich ausmacht.
Und ich möchte noch mal kurz anmerken, unsere Meinungsbeiträge. KI wird keine Meinung können.
Richtig.
Sie kann vielleicht aufnehmen, was sie im Internet findet, aber neue Perspektiven kann sie im Prinzip auch nicht bieten.
So ist es. Also ich glaube, durch KI wird alles viel schneller werden, wird nochmal intensiver werden. Recherchen werden sehr viel, viel besser möglich sein. Überleg mal, wir haben früher ohne Google recherchiert, aber mittlerweile ist das auf einem anderen Level.
Gott bewahre.
Ja, war noch am Anfang so. Ich hatte kein Google. Ich musste doch irgendwas nachschlagen, nämlich in Nachschlagewerken. Aber
was dass du überhaupt in Farbe hier sitzen kannst.
Das stimmt, ja, ja. Ein bisschen schwarz-weiß bin ich manchmal, aber. Also ist doch eine gute Botschaft, mit der wir enden können. Ne? Ich glaube, Journalismus ist in jeder Zeit wichtig gewesen und wird es wichtig sein. Die Technik, die Möglichkeiten ändern sich. Aber am Ende wird es immer Menschen geben, die Geschichten erzählen müssen. Und das wird, glaube ich, bleiben.
Sehr schön.
Prima. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Mehr gibt's natürlich täglich auf staatsanzeiger.de und in der gedruckten Ausgabe. Und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche.
Genau. Und immer schön fleißig weiterbilden auf der Staatsanzeiger-Website. So.
Perfekt.